Das ist sehr schön.
Muss man glauben,
weil es natürlich eine Kunst ist.
Leute, jetzt passt mal auf.
Ikorst,
der Podcast. Wunderbar. Zum Jubiläum des Landkreises Nürnberger Land.
Das passt zu uns.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hikeucht, dem Jubiläumspodcast des Landkreises Nürnberger Land. Zum 50. Jubiläum treffe ich pro Folge jeweils eine Persönlichkeit hier aus dem Landkreis. In den letzten Ausgaben waren ja schon die ersten beiden Landkreisbotschafter hier bei uns im Studio. Die Bogenschützin Charlene Schwarz war da, in der ersten Folge bereits, und der Familienunternehmer und Landkreisbotschafter Dr. Hannes Zapf. Mit unserem heutigen Gast blicken wir mit Hilfe der Geschichte ein bisschen in die Zukunft des Nürnberger Lands und legen den Fokus auf die Kultur hier im Landkreis. Denn in dieser Folge ist bei mir ein Wissenschaftler aus der Schweiz zu Gast. Er promovierte an der Universität in Stuttgart und ist seit 1998 am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg tätig. Zunächst als Leiter der Sammlung Malerei bis 1800 und Glasmalerei. Mittlerweile ist er als Generaldirektor für das Museum zuständig. Seit vielen Jahren lebt er schon in Hersbruck hier im Nürnberger Land und schätzt neben der kulturellen Bedeutung als Schweizer auch besonders die Hersbrucker Schweiz. Herzlich willkommen im Studio, Professor Dr. Daniel Hess.
Herzlich willkommen.
Erstmal, wie kam es dazu, dass Sie ins Nürnberger Land gezogen sind damals?
Ja, zuerst war das Germanische Nationalmuseum, das mich gelockt hat. Das ist einzigartig in ganz Europa, also weit über die Region hinaus. Und dann mit 4 Kindern, naja, und mit einem Hintergrund, der auch eher ländlich, ich bin ländlich eher aufgewachsen, stadtnah zwar, und dann fiel die noch Hersbrucker Schweiz, da war eigentlich alles wunderbar, hat alles gepasst. So sind wir in Hersbruck gelandet.
Jetzt sind Sie neben Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Honorarkonsul der Schweiz seit diesem Jahr auch Landkreisbotschafter. Wieso haben Sie die Anfrage des Landratsamtes direkt angenommen?
Ich identifiziere mich sehr gut mit meinem Wohngebiet, mit der Landschaft, also Nürnberger Land. Und die Verbindung von Natur und Kultur ist meines Erachtens so optimal und ideal, dass ich überhaupt keine Probleme habe. Im Gegenteil, hier quasi als Botschafter tätig zu werden und einfach die großen Vorzüge dieser Landschaft weiterzugeben und dafür ein Stück weit einen kleinen Beitrag zu leisten.
Haben Sie konkrete Ziele als Landkreisbotschafter? Also möchten Sie was Spezielles erreichen für den Landkreis?
Na, es geht natürlich darum, dass auch da über die Region hinaus als Botschafter tätig zu sein, das beinhaltet ja quasi schon die Aufgabe per se. Ich würde mich freuen, wenn wir da auch ein paar Anstöße geben können, zum Beispiel was Nahverkehr angeht. Da gibt es in der Schweiz so ein paar Modelle, wo die kleinräumige Versorgung ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Auch als Naherholungsgebiet, glaube ich, hat das Nürnberger Land sehr viel zu bieten. Und ich denke auch in den künftigen Diskussionen, was das Verhältnis von urbanen Zentren und Peripherien angeht, ich glaube, da kann man noch viel darüber nachdenken und vielleicht gibt es auch da im Nürnberger Land Ansätze, über die man in größerem Kontext nachdenken kann.
Wie wollen Sie das konkret machen?
Naja, ich arbeite konkret überregional sichtbar und man trifft Menschen, man diskutiert mit Menschen und das sind schon mal die ersten Netzwerke, wo man Ideen weiter aufbereiten kann. Zum Beispiel ein internationales Kolloquium über Natur, Kultur, da geht es natürlich genau um solche Raumfragen. Wo hört die Kultur auf oder wo hört die Stadt auf und welche Rolle spielt das Land in der Umgebung? Ist das nur ein Schlafgebiet, wo man sich quasi erholen kann, noch ein bisschen einkaufen, oder sind das tatsächlich Lebensräume, die durch die Anbindung an die urbanen Zentren aber auch eigene Qualitäten, Lebensqualitäten bieten? Und ich denke, das Nürnberger Land ist da ein Idealbeispiel, weil es eben auch Kulturland ist. Ich muss nicht nur in die Stadt fahren, um Kultur zu erfahren. Ich kann auch aufs Land, ich kann in die Kirchen gehen, ich kann in die kleinen lokalen Ortsmuseen, Regionalmuseen gehen. Das heißt, ich habe da schon eigentlich eine ideale Verbindung von dem, was in anderen Zentrum, Peripherie, Umfelder nicht ganz so eine reiche Kultur bietet wie hier.
Ja, unser Landrat Armin Kroder bezeichnet den Landkreis ja auch immer als Heimat für Kreative, gerade wenn man seine sozialen Netzwerke verfolgt.
Auch das kommt dazu. Das hat natürlich auch sicherlich mit Idealen, ich wollte es mal sagen, auch einen guten Verhältnis, was Finanzierung oder finanzielle Möglichkeiten angibt. Es gibt unglaublich viele Kreative, die sich im Nürnberger Land angesiedelt haben und auch da bietet der Landkreis sehr viel.
Sie haben die Kultur gerade schon angesprochen. Was sind Ihre persönlichen kulturellen Highlights hier im Landkreis?
Ach, das ist schwierig. Hersbrucker Schweiz, Umgebung kenne ich am besten, habe da auch immer wieder natürlich zu tun. Ich bin in Hersbruck selber auch tätig im Kunstmuseum, was Uli Olp betreut, mit zum Teil sehr ambitionierten Ausstellungen, im Moment gerade mit Werner Knaub, also einem wirklich weit überregional bedeutenden Künstler. Es gibt das Deutsche Hirtenmuseum in Hersbruck. Die Bezeichnung Deutsch zeigt schon, dass es eben auch weit über die Region hinaus eine Bedeutung hat. Und es gibt eine ganze Reihe von ganz großartigen Kirchen, eigentlich Patriziersitze ursprünglich, die aber einen unglaublichen Schatz dann bergen. Und insofern kann man da wunderbar Wandern, Naturerlebnis mit Kulturerlebnis verbinden. Und das finde ich ganz großartig, weil das auch immer Einrichtungen sind, die auch ganz lokal sehr intensiv im Ort, in der Gemeinde, in der Stadt auch verbunden sind. Und das finde ich immer hervorragend, wenn Kultur eben von ganz vielen, und zwar ganz bodenständig auch getragen wird.
Über die Zusammenarbeit zwischen dem Germanischen Nationalmuseum und den Museen im Nürnberger Land werden wir später nochmal sprechen. Sie leben ja schon seit einigen Jahren hier im Landkreis, und bevor wir auch auf Ihren beruflichen Werdegang und Ihre Zeit hier im Landkreis eingehen, möchten wir Sie mit unserer Schnellfragerunde besser kennenlernen. Das bedeutet, ich nenne Ihnen zwei Begriffe und Sie entscheiden sich für einen davon. Nürnberg oder Nürnberger Land?
Nürnberg.
Wissenschaftliches Arbeiten in der Schweiz oder in Deutschland?
Deutschland.
Lieber Manager im Germanischen Nationalmuseum oder Wissenschaftler?
Wissenschaftler.
Vorlesungen vor Studenten geben oder an eigenen wissenschaftlichen Projekten forschen?
Beides.
Kulinarisch Bratwürste mit Kraut oder Schäuferle im Nürnberger Land?
Das aber Bratwurst.
Fränkisches Bier oder Wein?
Oh, das ist unglaublich schwierig. Das beides.
Sehr gut, in der Reihenfolge. In der Freizeit Inspiration durch Aktivität oder Inspiration durch Ruhe?
Aktivität.
In der Hersbrucker Schweiz laufen oder lieber Radfahren?
Radfahren.
In Hersbruck die Kirchen besichtigen oder das Deutsche Hirtenmuseum?
Auch nacheinander.
Sehr gut. An einem Tag erst die Kirchen und dann das Hirtenmuseum.
Genau.
Wir haben ja gerade schon gehört, dass Sie in der Schweiz auch eher im ländlichen Gebiet aufgewachsen sind. Wie war Ihre Kindheit in der Schweiz?
Die Kindheit war durch sehr starke Kontraste geprägt. Wir lebten in einer sehr katholischen Umgebung, allerdings als Protestanten. Das heißt, das war immer so ein bisschen die Außenseiterrolle, die man da gespielt hat. Das ist im Voralpengebiet. Also Einsiedeln ist vielleicht bekannt, das ist ein internationaler großer Pilgerort. Katholische Stiftschule. Wir waren extern, also wir waren nicht im Internat. Und es war einfach großartig, auf der einen Seite eben diese Kultur, eine mehrhundertjährige Kultur mit einer unglaublichen Bibliothek, einer Musikkultur, sofort Musikinstrumente gespielt. Das war ganz selbstverständlich, also das war nicht irgendwie aufgesetzt, ja, wirklich mit klassischer Musik imprägniert aufgewachsen und fühle mich da immer noch sehr wohl. Das hat aber eben mit elitär überhaupt nichts zu tun, ne? Sondern das war wirklich die Umgebung. Und dann immer der Blick in die Berge. Wir hatten Sportunterricht, 2 Stunden Langlaufen. Oder dann natürlich mit den Langlaufschienen auf den Skilift zu gehen und so. Das heißt, auch diese ganz natürliche Nähe, Zielsee, 1 Kilometer ist da ein See weg, kann man segeln, kann man surfen, Skifahren, Bergwandern, Bergtouren. Und das ist eigentlich ein Idealzustand für mich nach wie vor, wenn ich aufstehe und in die Berge sehe, dann passt alles. Das ist in Nürnberg manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, langlaufen in Nürnberg.
Genau. Ich bin jetzt mehr als 20 Jahre auch im Hersbrucker Land. Es gab Winter, wo ich tatsächlich vorm Haus mit den Skiern losbrettern konnte. Aber da haben wir, glaube ich, durch die Klimaerwärmung haben wir ein bisschen was dazu beigetragen, dass es nicht mehr möglich sein wird.
Vielleicht gibt es ja mal wieder einen richtig kalten Winter. Um nochmal kurz auf Ihre Jugend zurückzukommen. Wie kam es denn damals dazu, dass Sie Kunstgeschichte, Kirchengeschichte und Literaturkritik in Zürich studiert haben? War das in Ihrer Kindheit oder in Ihrer Jugend, hat sich das da schon herauskristallisiert, dass Sie das machen wollen? Oder
nein, eigentlich überhaupt nicht. Meine Eltern sind, mein Vater ist Ingenieur, meine Mutter hat Naturwissenschaften studiert an der ETH Zürich. Ich habe als Kind habe ich immer Steine gesammelt. Also ich wollte eigentlich Geologe oder Glaziologe werden, habe auch viele Bergtouren gemacht. Und dann kam aber irgendwann in den Sommerferien, habe ich immer gearbeitet auf der Baustelle. Irgendwann war da Restaurierung im Kloster Einsiedeln und ich dachte, warum soll ich immer beim Zimmerer die schweren Balken rumschleppen oder irgendwie Betondecken gießen? Dann habe ich mich da gemeldet und ich konnte dann mitarbeiten. Ich konnte restaurieren lernen. Ich habe über viele Jahre meine Sommerferien 2 Monate in diesem Restaurierungsbetrieb verbracht und habe dadurch Zugang zu Kunst gefunden, der eben nicht nur theoretisch ist, sondern auch vom Handwerk her. Also ich habe vergolden gelernt, ich habe eigentlich diese ganzen Handwerkstechniken. Ich muss das nicht gut können, Aber es hilft mir natürlich enorm, einfach diese Objekte zu verstehen, aus ihrer Materialität her. Also diese Verbindung von Handwerk, von Praxis und Theorie, das ist, also so wie eben auch von Natur und Kultur, diese Verbindungen sind für mich elementar.
War es dann auch eine Option, auch mal in diese handwerkliche Richtung beruflich zu gehen, oder war das damals schon ausgeschlossen?
Ich habe lange während meines Studiums auch in den Semesterferien weiter restauriert und hatte eigentlich vor, irgendwie auch diese Restauratorenausbildung fortzuführen, aber das war dann irgendwann, als ich ans Museum kam, gar nicht erforderlich. Ich hätte auch die Geduld nicht. Ich wollte ja diese kulturgeschichtlichen Zusammenhänge, also der größere Rahmen, der hat mich immer unglaublich gereizt. Aber das war die Voraussetzung dafür. Also insofern, naja, wenn Sie mich so fragen, es hätte auch ganz viele Alternativen gegeben zu einem akademischen Job.
Wann war für Sie dann klar, dass Sie nach dem Studium in die wissenschaftliche Richtung gehen wollen?
Das war während des Studiums eigentlich schon klar, weil mich hat Literatur, Musik, Kunst immer fasziniert und es war eigentlich immer die Neugierde, mehr wissen zu wollen. Und nach dem Lizenziat an der Uni Zürich war es überhaupt nie eine Frage, dass ich promovieren will. Ich habe dann meinen Doktorvater kennengelernt, der in Deutschland war. Das war eigentlich für mich ganz harmonisch der nächste Schritt, ganz klar.
Nach Ihrem Studium hat sie es ja dann nach Deutschland gezogen, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, nach dem Lizenziat. Wie sah denn Ihr Tätigkeitsfeld damals im Schwarzwald aus, als Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter waren?
Also das ist das sogenannte Corpus Vitriarum Medievi, klingt furchtbar schrecklich, ist aber, das ist eigentlich eine Forschungsstelle für die mittelalterliche Glasmalerei. In Franken haben wir ein großes Zentrum in Nürnberg mit den grandiosen Verglasungen der Sebald-Lorenz-Kirche und. Aber auch in Henfenfeld gibt es, in Hersbruck gibt es historische Glasgemälde. Kurzum, diese Forschungseinrichtung, die weltweit agiert, ist übrigens aus der Schweiz her gegründet worden. Die hat nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, mit der Kriegsbergung hat man festgestellt, wie kaputt diese Glasgemälde sind durch atmosphärische Einwirkungen, Industrialisierung und so weiter und so fort. Und dann hat sich ein internationales Unternehmen gegründet, 60er Jahren, alle mittelalterlichen Glasmalereien bis 1550 plus minus zu erforschen. Und ich hatte, weil ich meine Dissertation über einen Künstler der Vordürerzeit im Rhein-Main-Gebiet geschrieben habe, habe ich die Glasmalereien im Rhein-Main-Gebiet aufgearbeitet. Die Arbeitsstelle war in Freiburg, im Schwarzwald. Das Forschungsgebiet war Frankfurt-Umgebung, also das ganze Rhein-Main-Gebiet. Wir sind hingefahren, haben die ganzen Dinge fotografiert, Gerüste bauen, also wirklich eins zu eins das alles aufnehmen, genau kartieren, dann historisch kontextualisieren. Dieser Band, das sind glaube ich 600 Seiten, das hat 5 Jahre, ja, habe ich daran gearbeitet, genau. Ja.
Also ein langer Prozess, dann damals im Schwarzwald, danach haben Sie ja die Stelle angeboten bekommen, ja im Bereich Malerei bis 1800 beim Germanischen Nationalmuseum. Sie sind dann mit Ihrer Familie nach Rüttenbach gezogen, kurz darauf später nach Hersbruck. Wie haben Sie das Nürnberger Land als Zugezogener, sage ich mal, erlebt?
Ja, es hieß ja am Anfang immer, die Franken sind ganz furchtbar, die sind so verschlossen und überhaupt. Und
Passt schon.
Aber ich habe das nicht so erlebt. Ich hatte 3 Vorstellungsgespräche und das war in Nürnberg, eine kleinere Unterkunft, sehr persönlich, privat. Das waren unglaublich nette Menschen, zugänglich. Ich meine, wir Schweizer sind jetzt auch nicht so wie im Rheinland, dass man da mit dem Cowboy-Stiefel die Tür aufknallt, sondern eher so langsam aufeinander zugeht. Und ich habe mich da eigentlich sehr wohl gefühlt. Die Landschaft hat mir auch gut gefallen. Nicht ganz so hoch wie im Schwarzwald, aber diese Hügellandschaft, diese Juralandschaft, das hatte was jetzt einfach im weiten Gebiet ein bisschen an die Berge erinnert, das im Habburger See. Eigentlich war das eine sehr schöne Landschaft, die mir auch sehr entgegengekommen ist. Auch mit den Menschen und den kleinen Dörfern, Städtchen, ja, doch.
Was hat für Sie schon damals den Landkreis ausgemacht? Also wieso sind Sie über 20 Jahre jetzt schon hier geblieben?
Also was für mich jetzt als Betätigungsfeld ist natürlich das Germanische schon der absolute Grund, warum ich hier bin. Weil dieses Museum ist einfach einzigartig. Wir haben hier eine Perle europäischer Kultur. Wir können über islamische Kunst reden vom 6. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Das ist im Museum vorhanden. Also man hat wirklich alles von der Alltags- bis zur Hochkultur, was einen Menschen, der an Kultur interessiert ist, dort finden kann. Und es ist ganz klar, für einen Kunsthistoriker, der in einem Museum arbeitet, ist es eigentlich unabdingbar notwendig, dass man in einem urbanen Zentrum arbeitet. Das ist Berlin, München, Dresden, Stuttgart, Karlsruhe. Der große Vorteil vom Germanischen als wirklich einzigartiges Museum ist aber, dass wir Nürnberg eine kleinere Stadt im Gegensatz zu Berlin und München und die Einbindung in die Peripherie, in die Umgebung, das ist eben nicht ein Flachland wie um München rum, sondern das ist, hat einen eigenen Charakter, die ist sehr nah und sehr eng. Ich meine, ich fahre mit dem Zug, bin ich in 20 Minuten, bin ich in Nürnberg. In Berlin bin ich da erstmal noch gar nirgends. Und insofern ist das schon ein Idealzustand. Aber es ist nicht die Hersbrucker Schweiz, weshalb ich hier bin. Das ist das Germanische Nationalmuseum.
Die Hersbrucker Schweiz ist ein schöner Nebeneffekt.
Genau. Das gehört dazu. Das gehört einfach zu diesem Einzugsbereich dazu.
Können Sie dann in der Hersbrucker Schweiz auch hin und wieder zur Ruhe kommen, Inspirationen tanken, die Sie dann wiederum in Ihrer Arbeit nutzen können beim Germanischen?
Ja, es gab Zeiten, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren im Posten des Generaldirektors. Die Zeiten sind sehr fordernd. Wir kamen ja sofort Corona und die ganzen Dinge. Jetzt haben wir Energieprobleme. Also im Moment ist so ein bisschen sind die Zeitfenster klein. Es gab aber Zeiten, wo ich 3-mal bis 4-mal pro Woche durch den Habburger See geschwommen bin. Das Surfen, regelmäßige Radfahren. Auch das ist ein riesiger Vorteil. Ich muss nicht erst eine halbe oder eine Stunde fahren, bis ich in der Natur bin. Ich kann aus meiner Haustür raus und dann geht's los. Insofern versuche ich das zu nutzen, soweit es irgend geht.
Seit 2007 waren Sie ja schon stellvertretender Direktor des Museums. Was waren da Ihre Aufgaben und wie ist Ihnen dann der Aufstieg zum Direktor gelungen?
Na gut, meine Aufgaben, ich war Sammlungsleiter für Malerei, Glasmalerei. Ich habe da unter anderem die große Dürer-Ausstellung 2012 organisiert, eine der großen, erfolgreichen Ausstellungen der letzten Jahre. Ich war beteiligt an 3 bis 4 Neueinrichtungen von Dauerausstellungsbereichen, also was viel größeren Zeitraum die Dauersammlungen neu präsentiert. Renaissance, Barock, Aufklärung, immer wieder ein Besuch wert. Und daneben habe ich ganz viele, das Germanische Nationalmuseum ist auch Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft. Das heißt, es gibt da immer wieder Kontakte, Austausch, auch auf dieser Ebene. Dafür war ich eigentlich zuständig. Also was den Aufgabenbereich angeht, hat sich durch den Generaldirektorenjob nicht viel verändert. Natürlich, die Verantwortung ist größer geworden. Und durch die gemeinsame Berufung ist noch ein Lehrstuhl an der Uni dazugekommen, also noch mehr Arbeit. Aber insofern war ich eigentlich gut vorbereitet, weil ich als Stellvertreter schon eigentlich fast mit allen Fragen und Herausforderungen irgendwie konfrontiert war.
Ja, wichtig ist ja auch zu erwähnen, dass Sie sich in Ihrem Beruf mit höchst relevanten Themen beschäftigen müssen. Krieg, Mensch, Thema Umwelt, aber auch Migration.
Ja, wobei das ist jetzt etwas, was ich versuche, als künftiges Profil ein bisschen stärker zu machen. Wir sind kein, ich sage jetzt mal, Kunsttempel, der sich nur mit den schönen Dingen beschäftigt, so quasi auch als Kontrastprogramm oder als Erholprogramm vor den ganzen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind. Sondern ich finde schon, dass wir auch als Kultureinrichtung dazu beitragen können, zum Beispiel unser Verhältnis zur Natur uns klar zu werden. Das ist ja eine Frage der Kultur, der Einstellung, der Vergangenheit, der Geschichte. Welche Rolle sehen wir als Mensch zusammen mit der Natur? Bruno Latour ist gerade gestorben, der sich sehr intensiv, der französische Philosoph, damit beschäftigt hat. Sind wir Teil der Natur? Wenn ja, dann müsste unser Verhältnis anders aussehen. Damit werden wir uns beschäftigen im Rahmen einer Ausstellung 2024. Nächstes Jahr haben wir das Thema Migration, aber jetzt nicht als Schocker, sondern unter dem Haupttitel Horizonte, im Moment zumindest auf der Arbeitsebene. Das heißt, es geht darum, uns zu fragen, aus welchen Gründen wandern wir aus, was ja nicht immer nur Folge von Krieg und Mangel, Vertreibung ist. Ich bin auch ausgewandert, wenn Sie so wollen, nur eine kleine Migration. Und Migration, Bewegung, irgendwo anders hingehen, vielleicht woanders heimisch werden, vielleicht auch nicht, vielleicht wieder zurück wollen, das ist ein Thema, was in jeder Familie, die hier lebt, vorkommt. In Nürnberg haben wir, glaube ich, einen Ausländeranteil von fast 40%. Und ich finde es schon wichtig, dass ein Museum, wir haben auch Bestände von Menschen, die ausgewandert sind. Unsere Kultur lebt vom Austausch, das heißt von der Begegnung über Grenzen hinweg, über Nationen hinweg. Und Migration als quasi auch als Motor zu verstehen und nicht nur als Schocker einer Gesellschaft, da können wir, glaube ich, einen guten Beitrag dazu leisten, dass man diese Themen nochmal anders wahrnimmt, als nur aus der wirtschaftlichen, politischen, technologischen oder medizinischen Perspektive. Und ich bin überzeugt, dass Kultur ist der Anfang von allem. weil die Kultur ermöglicht, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir vielleicht Vorurteile, Ängste abbauen, auch überwinden und damit so gemeinsame Herausforderungen besser meistern können. Wenn wir heute aus dem Fenster schauen oder morgen Radio aufmachen, es gibt so wichtige, große Themen, die wir gemeinsam bewältigen müssten und überall verpulvert man das ganze Geld in Kriege. Ja? Das ist der totale Wahnsinn. Und ich glaube, da wäre die Kultur das Bewusstwerden, dass wir gemeinsam nur im gemeinsamen Dialog die großen Probleme der Zeit, Ernährung, Klimaerwärmung meistern können, da kann man nicht genügend daran appellieren. Und da sehe ich zumindest als ganz kleines Rädchen Germanisches Nationalmuseum eine Möglichkeit, auf die Kultur und die Möglichkeiten hinzuweisen.
Wie Sie neue Ausstellungen planen, wie Sie da herangehen, da wollen wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Als Direktor repräsentieren Sie das Museum ja auch nach außen, haben Sie vorhin schon kurz erwähnt. Gibt es da eine Zusammenarbeit mit anderen Museen hier im Nürnberger Land beispielsweise, aber auch in anderen Landkreisen?
Ja, es gibt eine Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Land, aber die großen Kontakte sind natürlich... Ich hatte letztens den Oberbürgermeister von Nürnberg. Die eine Hüfte des Germanischen Nationalmuseums steht in Nürnberg und der Regio und die andere Hüfte ist die Welt. Wir haben den ältesten Globus, 1492, in der Sammlung. Das heißt, wir sind auch ein bisschen die Verbindung der Regio in die Nation und über die Nation hinaus. Und das ist eine große Aufgabe. Also es geht nicht nur um die regionale Verknüpfung, sondern auch um das internationale Netzwerk. Dürer ist als Künstler die weltweit Marke Nummer eins und das zeigt ganz, ganz schön, wie man von Nürnberg und Nürnberger Land in der Welt sein kann.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur zweiten Kategorie hier im Podcast, nämlich die sechs Sätze. Ich habe sechs halbe Sätze für Sie vorbereitet. Sie kennen das ja noch aus dem Landkreisjubiläum.
Ja, ich erinnere mich.
Da durften Sie das Ganze schon mal live auf der Bühne vervollständigen. Jetzt nochmal hier für die Hörerinnen und Hörer im Podcast. Heimat ist für mich
die Schweiz und die Hersbrucker Schweiz. Also etwas, wo ich herkomme und etwas, wo ich hingekommen bin oder neu entdeckt habe.
Ich verbinde mit dem Landkreis Nürnberger Land.
Eine ideale Kombination von Kultur und Natur, wie ich eben ja schon gesagt habe.
Der schönste Ort im Landkreis ist für mich
Hersbruck, Nachburger See.
Ich empfehle den Hörerinnen und Hörern im Landkreis zum Beispiel eine Freizeitbeschäftigung.
Museen besuchen und zwischen den Wanderungen nicht nur den Biergarten wahrzunehmen, sondern auch vielleicht mal die eine oder andere Kirchentür zu öffnen und einfach zu gucken, was da Grandioses sich dahinter verbirgt.
Die Kombination macht's, ne?
Immer.
Das Nürnberger Land ist immer eine Reise wert, weil?
Weil man wunderbar zur Ruhe kommt, sich inspirieren lassen kann, man kann durchatmen und ist immer schnell auch verbunden mit dem Metropolzentrum Nürnberg selbst.
Ich sehe den Landkreis in 50 Jahren.
Als einen lebendigen, vitalen Ort, von dem man ganz schnell in der ganzen Republik unterwegs ist. Nürnberg ist ja auch so ein Knotenpunkt, also man kommt schnell hin, aber wo man sich auch wunderbar erholen kann.
Zurück zum Germanischen Nationalmuseum. Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass bald eine Ausstellung zum Thema Migration ansteht. Welche spannenden Ausstellungen stehen denn noch bevor und wie gehen Sie an so eine Planung von einer Ausstellung heran?
Mensch und Natur. Es steht ja in der Bibel, man soll sich die Natur untertan machen. Das ist vielleicht kein gutes Konzept. Wir merken langsam, dass wir, wenn wir die Natur nur als etwas Auszubeutendes verstehen, irgendwann an Grenzen gelangen. Da gibt es völlig neue Konzepte und Herangehensweisen. Da arbeiten wir zum Beispiel mit den Naturkundemuseen der Leibniz-Gemeinschaft zusammen, Senckenberg-Gesellschaft in Frankfurt. 2025, das ist ja dieses Jahr, wo Nürnberg hätte zur europäischen Kulturhauptstadt werden sollen. Also europäische Kulturstadt ist es schon. Gut, machen wir eine Ausstellung mit Nürnberg as a Global City. Das war damals auch der Arbeitstitel. Das wäre unser Beitrag gewesen, um einfach zu zeigen, wie Nürnberg mit der Großregio, die Patrizier waren ja immer auch im Nürnberger Land unterwegs, einfach in diesem globalen Netzwerk, wie der Beheim-Globus, der ist ja nicht per Zufall in Nürnberg entstanden, 1492, als Kolumbus Amerika entdeckt hat. Übrigens, das war 630 Jahre her, wenn ich richtig rechne, ja. Hatten wir auch ein Jubiläum. Und dann haben wir natürlich 2028, den großen 500. Todestag von Albrecht Dürer. Da müssen wir auch wieder was machen. Also Sie sehen, wir sind auf der einen Seite langfristig unterwegs, aber dazwischen gibt es auch immer ganz kleine Interventionen, Möglichkeiten. Wir haben jetzt aus Anlass des Ukraine-Kriegs oder des Überfalls Russlands auf die Ukraine Frieden, Krieg, ein Kommentar, eine ganz kleine Ausstellung gemacht mit dem Institut für Zeitgeschichte in München, um einfach uns die Frage zu stellen, ist es eine endlose Spirale von Krieg, Frieden, Krieg, Frieden? Nein, ist es nicht. Es gibt Möglichkeiten, dem zu entkommen. Das ist die Besinnung auf die Würde des Menschen, den Wert des Menschenlebens. Und mit der Straße der Menschenrechte haben wir quasi das Gegenmittel gegen Krieg direkt vor der eigenen Tür. Und Sie sehen, so verstehe ich Museum auch einfach als Impuls, aus der Geschichte Brücken in die Gegenwart zu schlagen und damit irgendwo vielleicht ein bisschen dazu beizutragen, dass wir etwas krisenfester, resilient, heißt es heute so neudeutsch, werden und nicht nur in apokalyptischen Angstzuständen dann untergehen.
Wenn Sie ein Projekt in Planung haben, wie beispielsweise jetzt eine Ausstellung für Nürnberg, wie Sie gerade erwähnt haben, wie geht man daran, um an die passenden Exponate zu kommen? Gibt es da ein Netzwerk? Wie läuft diese Kommunikation zwischen den einzelnen Museen ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also zunächst muss ich eine Idee haben. Ich muss natürlich auch selber die Bestände kennen, die ich gerne hätte. Ich kann ja nicht einfach bei anderen Museen gehen und sagen, habt ihr da irgendwas? Wir wissen, wo die Dinge sind in der Regel. Natürlich gibt es da Netzwerke, das ist auch ein Tauschgeschäft. Der eine profitiert mal von dem, und also geben und nehmen. Was wir jetzt für die Nürnberg-Geschichte noch dazu nehmen wollen, Nürnberg hat ja auch ein großes diplomatisches Korps, was ungewöhnlich ist als Nicht-Landeshauptstadt. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit auch zu zeigen, wie viel Globalität ist heute noch in Nürnberg. Und Nürnberg hat ja auch eine ganze Reihe von Partnerstädten. Und da wollen wir gucken, was gibt es in diesen Partnerstädten. Also wie kann dieses Netzwerk, dieses internationale Netzwerk Nürnbergs auch in dieser Ausstellung heute noch stattfinden? Und da hätten wir wieder den Brückenschlag von der Zeit um 1500, wo Nürnberg sich quasi als globale Welthandelsmetropole verstanden hat, zu heute, wo eigentlich Nürnberg immer noch eine gewisse außergewöhnliche Situation hat und eigentlich auch da einfach ins Bewusstsein zu bringen, dass Nürnberg immer noch eine besondere Rolle spielt heute.
Das heißt, die Exponate kommen in gewisser Maßen aus der ganzen Welt. Sie kennen die Exponate, greifen dann darauf zurück. Gibt es da eine Art Katalog auch nochmal, um zu sehen? Weil ich meine, Sie haben bestimmt nicht alles im Kopf, oder?
Auch da, Dialog ist der Anfang von allem. Ich habe natürlich in erster Linie jetzt die Malerei auf dem Schirm. Nürnberg war im 14. Jahrhundert ein europäisches Zentrum für Glasmalerei. Glasmaler sind nachher abgewandert nach Süden, Osten und Westen. Dann kam Dürer quasi als internationales Phänomen. Aber wenn ich jetzt mit einem Spezialisten rede, der sich mehr in den wissenschaftlichen Instrumenten unterwegs ist, dann muss man sagen, Nürnberg war auch ein Zentrum der Waffenproduktion. Aber nicht nur der Waffen, auch der Mörser. Produktion. Das heißt, Nürnberg war auch ein Zentrum der Metallindustrie, dann auch ein Zentrum für Kupferbearbeitung, irgendwann ein Zentrum für Instrumentenbau, Musikinstrumentenbau. Und dann kommen plötzlich Dinge zusammen, wo man sich überlegt, ja, vielleicht war Dürer ja nur quasi die Spitze eines Eisbergs, weil diese ganzen anderen Handelsbeziehungen oder Materialien, Technologien, natürlich eine wirtschaftliche Basis gegründet haben, von der Dürer profitiert hat und von Dürers Ruhm hat dann die Wirtschaft. Das heißt, hier ein Netz zu weben und Dinge zusammenzubringen, die man so bislang noch gar nicht zusammengesehen hat, das ist die große Kunst. Und ich glaube, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal des Germanischen Nationalmuseums. Es geht nicht nur um den Top-Level der Kunst, sondern auch um die Basis. Ja? Die Drahtziehmühlen sind dargestellt in den Gemälden des 15. Jahrhunderts. Das war natürlich eine europaweite Industrie, mit der Nürnberg nicht nur Geld gemacht hat, sondern auch Handelsbeziehungen geknüpft hat. Über die Patrizier, die Tucher, die waren ja in ganz Europa unterwegs, als Handelsleute auch.
Ist die Herangehensweise des Germanischen Nationalmuseums ja für jedermann in gewisser Maßen dann auch ein Grund, das Museum zu besuchen, dass es sich eben nicht nur an Kunstinteressierte richtet, sondern einfach an jedermann?
Ja, das ist ja der Vorteil. Wir sind im Unterschied zu ganz vielen Großmuseen in Deutschland keine Verlängerung einer adligen Sammlung. Also der Adel hat immer teure Sachen gekauft, ab dem 18. Jahrhundert dann auch Museen eingerichtet. Das gehörte zum guten Ton. Nicht nur grandios tanzen zu können und tolle Musiker am Hof zu haben, sondern auch Gemälde zusammen, Skulpturen zusammen und. Das Germanische ist eine bürgerliche Gründung und Stiftung. Und es gibt keine Grenze zwischen Hoch- und Alltagskultur. Wir haben bäuerliche Werkzeuge aus dem 19. Jahrhundert. Wir haben, jetzt eröffnen wir die Geschichte des Handwerks. Wir haben einzigartige Handwerkshobel, Zirkel, was auch immer sie wollen, fast für alle Bereiche, für alle Materialien. Das heißt, die können bei uns auch eintauchen in die Frage, wie hat man früher, ich weiß nicht, einen Schrank gebaut, Draht gezogen, was auch immer hergestellt. Und diese Verbindung ist einzigartig. Das ist das Potenzial und das ist auch eine Denke am Haus, dass man eben nicht nur einen Bereich isoliert, nämlich die Kunst, sondern versucht, so vollständig wie möglich diesen ganzen Fächer aufzumachen. Und das ist das, was mich begeistert. So etwas gibt es kein zweites Mal.
Also da merke ich schon, ich muss auch mal wieder vorbeischauen.
Unbedingt.
Also ich schaue auf jeden Fall mal in den nächsten Wochen zu Ihnen ins Museum. Ja, um zum Schluss vielleicht nochmal kurz auf die Zukunft zu blicken. Seit diesem Jahr sind Sie Landkreisbotschafter vom Nürnberger Land und das werden Sie ja die nächsten Jahre auf jeden Fall noch bleiben. Was erhoffen Sie sich für die Entwicklung hier im Nürnberger Land? Als Frage zum Schluss.
Also ich hoffe, dass es gelingt, ansatzweise die großen Herausforderungen zu meistern. Wir haben schon eine ganze Reihe von Windparks hier aufgebaut. Vielleicht kann man Möglichkeiten finden, Windparks so aufzubauen, dass sie auch landschaftlich, ästhetisch Akzeptanz finden. Es gibt ja schon Ansätze, dass man das genauso wie einen Garten auch anlegt. Wir brauchen diese alternativen Energieversorgungen, aber es muss ja nicht so aussehen wie auf dem Aquarell im 15. Jahrhundert, wo Nürnberg ein kleines urbanes Zentrum ist und darum riesige Flächen von Reichswald, die eigentlich nur dazu dienen, dieses urbane Zentrum irgendwie am Laufen zu halten. Und vielleicht haben wir hier die Möglichkeit, in diesem engen Zusammenwachsen oder Zusammengewachsensein von Kultur in der Stadt und außerhalb der Stadt, die Patrizier haben das ja schon seit dem 16. Jahrhundert vorgemacht, neue Ansätze zu finden, auch da lebenswerte Umgebung zu erhalten, aber gleichzeitig auch Formen zu finden, dafür die nötigen Ressourcen zu haben.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren.
Danke, gleichfalls.
Und das war es dann leider auch schon mit Hikoisch, dem Jubiläumspodcast zum 50. Geburtstag des Landkreises Nürnberger Land. Wir möchten uns nochmal bei euch fürs Zuhören bedanken und würden uns freuen, wenn man den ein oder anderen mal hier im Landkreis trifft. Und wenn ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, dann holt das gerne nach. Alle Folgen sind online auf den gängigen Podcast-Portalen und auf der Website vom Landkreis Nürnberger Land. Vielen Dank und bis bald.
Das war Hikorcht, der Jubiläumspodcast fürs Nürnberger Land. Alle Folgen gibt's auf unserer Webseite und allen gängigen Podcast-Portalen.
Das passt zu uns.